ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und sowas gibt's im Leben. Man fühlt sich nicht gut und dann geht die Prüfung in die Hose, die Präsentation wird vergeigt oder man fliegt beim Turnier raus. Und dann kommen diese bohrenden Fragen. Was war denn heute los mit dir? Sollte euch das mal passieren, wünsche ich euch, dass ihr so cool reagiert wie Alexander Zverev.
Du, ich fand das heute dafür, dass ich 37 Mal gekotzt habe und ich 39,4 Fieber gehabt habe die ganze Nacht, fand ich das eigentlich ganz okay.
Tja, bei aller Coolness ist es natürlich schon ein Rückschlag, dass Zverev raus ist, schon im Achtelfinale beim Tennisturnier am Roten Baum. Wie sehr das auch dem Turnier selbst schadet, da sprechen wir gleich drüber. Und dann lösen wir noch ein Rätsel um eine Serie von LKW-Unfällen in Stellingen.
Man sitzt dann da im Garten, es rumst und scheppert und man geht raus und es ist wieder ein LKW unter der Brücke hängen geblieben, wo ich die ganze Zeit dachte, können die denn alle nicht lesen? Auf den Schildern steht klar und deutlich 3,60 Meter Durchfahrtshöhe und die sollten ja wissen, wie hoch ihr LKW ist.
Das hat unser NDR-Kollege Philipp von Kageneck erzählt. Tja, stimmt also was nicht mit den LKW-Fahrern oder mit den Schildern? Das klären wir gleich als allererstes. Wir haben Donnerstag, den 22. Mai. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Können LKW-Fahrer wirklich so blöd sein? Das hat sich mein NDR-Kollege Philipp von Kageneck gefragt. Denn bei ihm ganz in der Nähe sind immer wieder LKWs unter einer Brücke krachend und scheppernd hängen geblieben. Kaum saß er im Garten, hat's wieder gerumst. Und zwar unter der Bahnbrücke in Stellingen in der Vogt-Köln-Straße. Dabei standen da deutlich sichtbare Schilder. Durchfahrtshöhe 3,60 Meter. Was steckt hinter dieser Unfallserie? Das hat Reinhard Postelt recherchiert und er hat das Rätsel gelöst. Reinhard, woran liegt's denn?
Die Brücke hängt zu tief.
Aha.
Also sie ist tiefer als angegeben. Von wegen 3,60 Meter? Nein, es sind nur 3,50 Meter. Und deshalb sind die LKW-Fahrer im guten Glauben, 3,60 passt schon, durchgefahren. Oder besser gesagt, sie haben es versucht und sind dann angeeckt. Die meisten haben sich dann übrigens schnell aus dem Staub gemacht, obwohl es ja gar nicht ihre Schuld war. Ja, das klingt nach einem Schildbürgerstreich oder besser nach einem Verkehrsschildbürgerstreich. Und das ist insofern doppelt blöde, weil es ist über Wochen und Monate niemandem aufgefallen. Philipp von Kageneck, der hat das ja in Stellingen vor Ort dann miterlebt.
Also ich habe 4 selber mitbekommen, aber aus der Nachbarschaft weiß ich, dass auch viele dann passiert sind, wo ich nicht zu Hause war. Also es ist relativ häufig vorgekommen. Naja, es kam jedes Mal die Polizei und immer wieder die Polizei. Und irgendwann Ende April kam die Polizei mal und hat nachgemessen, ob denn diese Brücke auch 3,60 Meter hoch ist. Ist sie nicht.
Ja, eigentlich kann man sich das kaum vorstellen, dass vorher niemand von Bahn und Polizei auf die Idee kam, nach diesem Einhängen der neuen Brücke im November die Durchfahrtshöhe zu checken. Ich meine, in jedem Baumarkt gibt's für so ein paar Euro so ein Lasermessgerät für die Längenmessung. Da drückt man auf den Knopf, es macht Piep und zeigt 3,50 Meter.
Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Nachdem das dann aufgefallen ist, wurden dann die falschen Schilder ausgetauscht?
Ja, und das ging mal flott. Schilder 3,60 Meter wurden abgeschraubt und neue Schilder angeschraubt, 3,50 Meter. Aber wenn schon denn schon, meint die Behörde, dann machen wir die Kölnstraße doch gleich mal ganz dicht. Man weiß ja nie. Also nicht nur Lastwagen, jetzt können auch Autos und eine Buslinie nicht mehr unter der Stellinger Brücke durchfahren. Nur Fahrräder. Und das seit Ende April, warum auch immer.
Okay, also Problem erstmal gelöst, aber auch mit Folgeschäden. Wer ist denn eigentlich schuld an diesem ganzen Schlamassel?
Ja, auf meine Frage, da hat die Bahn erstmal gar nicht geantwortet und nach meiner zweiten Aufforderung dann kam der Hinweis, ja, es gebe da Unstimmigkeiten mit der Durchfahrtshöhe. Und die Änderung der Schilder auf 3,50 Meter obliege der Straßenverkehrsbehörde. Auch zur Schadenshöhe an den Lastwagen und ob die Stadt nun die Schäden bezahlt oder die Bahn an den LKWs, keine Angaben.
Ach, das hört sich wirklich nach Behördenwirrwarr an. Du hast ja bei deinen Recherchen auch noch mit einem weiteren Augenzeugen gesprochen, einem Imbissbesitzer an der Vogt-Köln-Straße. Dessen Geschäft leidet ja auch erheblich unter dieser Baustelle. Wie lange muss der sich noch gedulden? Wie sich das anhört, könnte sich das noch länger hinziehen.
Nichts Genaues weiß man nicht. Das gilt auch hier. Behörden verwenden da gerne das Wort zeitnah geschehe etwas, weil es eben nichts aussagt. Die Bahn ist präziser. Sie antwortet auf die Frage, wann wird die Kölnstraße wieder freigegeben mit schnellstmöglich. Macht uns ehrlich gesagt auch nicht schlauer, aber man sei mit den Beteiligten im Austausch, heißt es, und darüber entscheide schließlich die Polizei. Auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, erleidet der Imbissbesitzer Faruk Üzendi richtig harte Umsatzeinbußen, weil die Autokunden nicht mehr zu ihm durchkommen. Ist ja gesperrt.
Natürlich hatte ich da auch riesengroße Umsatzeinbußen gehabt. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich hier weiter meinen Laden führen soll.
Das trifft nämlich den kleinen Kiosk an der Schilderbrücke wirklich im Mark. Und es betrifft ja auch den Busverkehr, der ist dort gestoppt. Es werden auch Haltestellen nicht mehr angefahren. Aber wie lange? Dazu muss man noch eins wissen, die zu tief hängende Brücke ist nur eine Hilfsbrücke. Sie soll also mal gegen eine dauerhafte Konstruktion ausgetauscht werden. Doch das kann wohl noch Jahre dauern. Aber eine Bahnsprecherin hat jetzt ausgeschlossen, dass die jetzige Hilfsbrücke höher gelegt wird. Ich denke, eher wird man die Straße tiefer legen, also den Straßenbelag abfräsen. Und ehrlich gesagt denke ich auch, das ist mittlerweile ein Fall für die NDR-Satire-Sendung Extra 3, der täglich reale Irrsinn.
Reinhard, da könntest du recht haben. Vielen Dank und du bleibst sicherlich dran an dem Thema. Wir sind gespannt, ob sich das Schlamassel irgendwann auflöst.
Jo.
Es ist eines der Sportevents in Hamburg, das Tennisturnier am Roten Baum. Aber jetzt muss es ohne die ganz großen Stars auskommen. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, der hatte dann doch schon vorher abgesagt. Und Alexander Zverev, der deutsche Topstar, der ist gestern schon im Achtelfinale ausgeschieden.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht über den ersten Satz.
Ich hatte den Eindruck, dass es dem Zverev irgendwie nicht gut ging. Der war, hing also ein bisschen in der Seile, war kraftlos. So hatte ich den Eindruck. Und deswegen habe ich auch mit einer Niederlage eigentlich nach der Hälfte des Spiels gerechnet.
Ja, stimmt der Eindruck von dem Zuschauer. Zverev war tatsächlich gesundheitlich angeschlagen. Hilft ja nichts, jetzt läuft das Turnier ohne ihn weiter und wir schalten jetzt zum Roten Baum, zum Center Court, zu Lars Pegelow, der verfolgt das, wie das da läuft ohne Zverev. Lars, es gehen da ja auch schnell die Spekulationen los, ob er denn wohl total außer Form ist, der Alexander Zverev, und ob das wieder nichts wird mit einem Grand-Slam-Sieg. Du hast ja das Match gestern verfolgt, wie siehst du das?
Also Alexander Zverev ist sicherlich nicht der Favorit auf den Titel bei den French Open und das hat dann gar nicht nur was mit dem Match gestern zu tun und damit, dass er jetzt auch gesundheitlich angeschlagen in die Vorbereitung da reingeht für Paris. Er ist nicht der Favorit, das sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz und eben hat es übrigens, während hier am Roten Baum gespielt wird, in die Paris die Auslosung gegeben für die French Open. Und da hat es wirklich einen harten Weg gegeben, eine harte Auslosung für Alexander Zverev. Also wenn er gewinnen will, dann muss er im Viertelfinale, wenn die alle so weit kommen, Djokovic, im Halbfinale Sinner, im Finale Alcaraz nacheinander schlagen. Also das wird hart. Die Form ist nicht optimal. Er hat oft früh verloren, das ganze Jahr über, auch wenn er das Turnier in München sich geholt hat. Trotzdem, selbst wenn Zverev gesund werden würde, Geld auf einen French Open-Sieg in diesem Jahr. Ja, würde ich nicht setzen.
Sieht also aktuell nicht ganz so vielversprechend aus für ihn. Dass er hier in Hamburg so früh rausfliegt, das war ja nicht eingeplant sozusagen. Man hört ja noch, bei dir ist noch reichlich Stimmung, aber wie sehr schadet das dem Turnier?
Ja, und da muss man wirklich dann auch in zwei Teile, glaube ich, diese Antwort unterteilen, was die Aufmerksamkeit insgesamt angeht, also die mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch so die internationale, was die Namen angeht, hat das Turnier natürlich sein Zugpferd hier verloren. Andere Stars, du hast es ja gesagt, hatten vorher schon abgesagt, aber die zweite Seite ist eben, und man hört es ja dann teilweise hier auch an der Begeisterung, die Fans, die kommen nicht wegen eines Namens her an den Roten Baum. Das sind Tennisbegeisterte, oft Stammkunden, die wissen, Stars wie Zverev, die können auch mal früh ausscheiden, da gibt es keine Garantie auf große Namen. Wir sehen trotzdem immer noch Weltklasse-Tennis außerhalb der Top Ten sozusagen. Also die Menschen hier, die kommen jedes Jahr zum Roten Baum und lassen sich nicht so einfach von der Zverev-Niederlage abschütteln.
Die Turniermacher, die versuchen ja sozusagen auch die Attraktivität zu erhalten und vielleicht auszubauen. Dieses Jahr findet das Turnier statt Mitte Juli, dann jetzt Ende Mai statt. War das die richtige Entscheidung?
Ja, das war, denke ich, absolut die richtige Entscheidung. Der Termin im Juli war wirklich der schlechtestmögliche. Da ist eigentlich die Sandplatzsaison schon vorbei. Für alle, die, sagen wir mal, überhaupt sehr ambitioniert Tennis spielen, die gehen zu diesem Zeitpunkt oft dann schon in die USA auf die Hartplätze. Also das war ein absoluter Nottermin, ein Ausweichtermin. Und dieser Termin jetzt hier, Ende Mai, ist auch nicht optimal, aber es ist immerhin noch ein bisschen sportliche Spannung drin, kurz vor den French Open. Das ist schon sicherlich besser für Hamburg. Was man allerdings sagen muss, und das spüren hier heute alle 5.000 oder 6.000, die sind alle mit ihren Ski- oder Winterklamotten hier. Im Mai kann es dann auch mal echt frisch werden am Roten Baum. Es ist sehr, sehr kühl.
Okay, also ich hoffe, du bist warm genug angezogen.
Ja.
Vielen Dank, Lars Pegelow live vom Roten Baum. Wenn die kleinen bunten Dinger vereinzelt auf dem Fußboden im Kinderzimmer rumliegen, dann ist das abends eine fiese, unfreiwillige Fußreflexzonenmassage. Generationen von Eltern wissen, wovon ich rede, von Legosteinen. Wenn man aber mit ganz vielen Legosteinen was Tolles baut oder sie allein schon ausschüttet, dieser Sound wie so ein Wasserfall, herrlich. So klang das, als vor knapp 2 Jahren die ersten Steine für das Lego Discovery Center in der Hafen City angeliefert wurden. Jetzt steht es kurz vor der Eröffnung. Heute wurde verkündet, am 13. Juni wird das Discovery Center aufgemacht. Da wird es dann 12 Themenwelten geben und eine davon durften sich ein paar Journalisten heute ansehen. Die Hamburg-Abteilung sozusagen mit Elfi, Rathaus, Landungsbrücken und so weiter. Und alleine dafür wurden 1,3 Millionen Lego-Steine verbaut. Mehr Infos dazu, Bilder, gibt's übrigens auch in der NDR Hamburg App. Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Wo sind eigentlich meine ganzen Daten? Zum Beispiel meine elektronische Patientenakte. Klar, auf irgendeinem Server werden sie schon sein, aber wo steht der? In einem verstaubten Keller bei der Krankenkasse? Nein, tatsächlich werden ganz viele Daten in riesigen Rechenzentren gespeichert. Ein niegelnagelneues Rechenzentrum wurde heute in Rahlstedt eröffnet und Frauke Reinig hat die Gelegenheit genutzt, sich das mal anzusehen. Frauke, du warst zu Besuch bei unseren Daten sozusagen. Erzähl mal, wie sieht es da aus?
Also von außen erstmal recht unspektakulär. Das ist so ein ganz cleaner, ordentlicher, neuer Flachbau. Aber der geht halt richtig tief rein in die Erde. 13 Meter geht es darunter, 2 Stockwerke. Und wenn man reinkommt, dann merkt man auch, das ist schon ein bisschen besonders. Man muss sich schon an sehr, sehr vielen Stellen dann nochmal ausweisen und klingeln und nochmal eine Sicherheitskarte gegenhalten. Also da ist ganz, da wird richtig aufgepasst. Und die Firma Aquinet, die dieses Rechenzentrum betreibt als Dienstleister, die hat halt als Kunden Behörden, Versicherungen, Finanzdienstleister, Gesundheitsdaten, auch Polizeidaten liegen da. Also wirklich ganz viel sehr, sehr persönliche, empfindliche Daten. Und es ist alles sehr, sehr clean, sehr sauber. Da ist kein Staubkorn unterwegs. Es sind riesige Maschinen, die da stehen, Generatoren, Gaslöschanlagen. Viel, was im besten Fall auch einfach nie gebraucht wird, weil das eben Notfallsysteme sind. Und selbst die sind alle doppelt vorhanden. Und dann gibt es da auch natürlich noch riesige Kühlanlagen, die die Server dann eben auf Betriebstemperatur halten.
Da entsteht ja auch eine ganze Menge Wärme, wenn man so Kühlanlagen braucht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das da richtig heiß drin durch die Server?
War schon muckelig warm in den Serverräumen. Also da sind so knapp über 30 Grad und runtergekühlt wird das dann auch nicht mit eisigen Temperaturen, sondern so mit 22 bis 24 Grad. Und da fällt natürlich auch tatsächlich viel Wärme ab. Das war mir auch nicht klar. Aber die Büroräume, die werden da mit der Abwärme beheizt.
Aha.
Und es gibt 2 andere Rechenzentren, die die Firma betreibt, die auch tatsächlich Restwärme wieder einspeisen ins System. Und das ist da in Rahlstedt im Viktoriapark auch geplant. Da gibt's nur noch nicht den richtigen Nachbarn, der diese Wärme dann gebrauchen kann. Aber das ist schon eingepreist und es ist möglich, die dann auch wieder abzugeben. Das Ganze verbraucht auch wirklich massig Strom. Das sind gar nicht so sehr die Kühltürme, sondern dann wirklich die Server. Also pro Stunde verbraucht die Anlage jetzt etwa 500 Kilowatt. Das ist dann in 4 Stunden das, was ein 2-Personen-Haushalt sonst im Jahr verbraucht. Und die Anlage ist noch nicht voll hochgefahren, also da ist noch das 6-fache möglich.
Wow, und wir halten mal fest, da wird so viel Energie verbraten, dass da so viel Abwärme entsteht, dass man damit dann heizen kann. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also wie bei so einem Kraftwerk oder einer Müllverbrennungsanlage. Du hast es schon erwähnt, man braucht viele Karten, um von A nach B zu kommen. Es ist alles hochgesichert, ist ja auch gut, geht ja auch um unsere Daten. Was gibt's da alles für Einrichtungen, um das zu schützen?
Ja, also man denkt immer gar nicht, was man alles beachten muss. Also dass die Anlage überhaupt unterirdisch gebaut wird, liegt auch daran, dass da eben auch sowas eingepreist ist wie Flugzeugabstürze. Und in anderen Erdregionen müssen solche Rechenzentren dann Vulkanausbrüche mit einpreisen. Oder zum Beispiel dem Rechenzentrum in Alsterdorf, da geht es darum, könnte die S-Bahn nebenan aus den Gleisen springen und in dieses Rechenzentrum stürzen. Also wirklich sehr für uns unwahrscheinliche Szenarien, die aber beachtet werden müssen, sagt auch Thomas Tauer von Aquinet.
Wir als Unternehmen sorgen dafür, dass die physische Sicherheit gegeben ist. Deswegen ist bei uns alles unterirdisch. Wir haben alle Räume sozusagen mit Zutrittskontrollen versehen. Also das ist unser Beritt. Aber unsere Kunden und auch wir, weil wir natürlich auch IT betreiben, die größten Sorgen sind natürlich irgendwelche Angriffe von außen übers Netz, also Hackerangriffe, die dann im schlimmsten Fall zur Verschlüsselung der Daten und dann zu Erpressungsversuchen führen. Das ist so, glaube ich, das Horrorszenario, was viele Unternehmen haben.
Da betreiben die Kunden zum Teil dann auch noch eigene Sicherheiten, bauen Firewalls ein, aber die Server, die da stehen, sind untereinander natürlich auch nicht verbunden. Das heißt, wenn ein Kunde betroffen ist, sind das die anderen längst noch nicht.
Das ist ja schon mal ganz beruhigend zu wissen, wenn jetzt irgendwo eine Krankenkasse oder sowas gehackt werden sollte, dann muss man nicht Angst haben, dass dann Polizeidaten zum Beispiel auch noch mit abgefischt werden. Vielen Dank, Frauke, sehr interessante Einblicke.
Sehr gern.
Das war's für heute. Ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg, wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Aber wenn ihr mögt, morgen bin ich wieder da mit einer frischen Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.